Ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen Jesu, unseres Herrn. Und danke, Thomas, für die Einleitung, worum es geht in der Predigt. Es geht um einen sehr herausfordernden Text. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Da möchte ich gern beten zu Beginn. Vater im Himmel, im Namen Jesu beten wir zu dir. Wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast, dass du gesagt hast, wie es von Anfang der Schöpfung her war, dass wir, die wir in einer Welt leben, die von Finsternis geprägt ist, dass wir zurückblicken dürfen, wie du es gedacht hattest und wie du es uns offenbarst. Danke, dass du unser Schöpfer bist. Und ich bete jetzt darum, dass diese Gedanken auch durch die Predigt zum Ausdruck kommen, dass du mir Gnade gibst beim Reden und Gnade zum Hören gibst, Ohren und Herzen öffnest. Amen. Ja. Die letzten zwei Predigten zum Markus-Evangelium, da haben wir gesehen, dass Jesus sich zurückgezogen hat in den Norden Israels, ganz ins Grenzgebiet, beziehungsweise schon raus eigentlich aus Israel sozusagen. Er hat sich zurückgezogen gehabt, weit weg vom, da hat sich das abgespielt, da ist das Zentrum sozusagen, Jerusalem, das religiöse und geistliche Zentrum Israels, und Jesus geht weit weg mit seinen Jüngern. Ich habe jetzt ein paar Begebenheiten im Markus-Evangelium übersprungen, die sich hier abspielen, in Galiläa, wo Jesus ja gewohnt und gelebt hat. Und Jesus kommt jetzt über dieses Gebiet, auch ein Gebiet, das nicht unmittelbar zu Israel gehört, kommt jetzt über dieses Gebiet Richtung Judäa. Jesus begibt sich jetzt wieder langsam, aber sicher in das Zentrum, in das religiöse Zentrum. Und ab Kapitel 11, also ab dem nächsten Kapitel im Markus-Evangelium, ist Jesus in Jerusalem. Und dann beginnt in der Berichterstattung des Evangeliums die Passionswoche. Die haben wir ja schon am Anfang dieses Jahres miteinander betrachtet, die Passionswoche. Inhaltlich in den letzten beiden Predigten ging es um das Christusbekenntnis des Petrus, das starke Bekenntnis des Petrus, wo er gesagt hat, du bist Christus. Und darauf folgt dann eine Auseinandersetzung im Zuge derer Jesus die Bedingungen der Nachfolge festlegt, und er sagt, die Bedingungen sind Selbstverleugnung und das Kreuz auf sich nehmen. Und wir haben gesehen, oder ich habe versucht, in diesen beiden Predigten zu zeigen, wie die Gedanken Gottes um so viel unterschiedlich und anders sind als die Vorstellungen von uns Menschen, wie diese Dinge radikal aufeinander prallen. Und ebenso radikal sind die Vorstellungen Gottes und unsere Gedanken zum Thema Ehe. Es prallen hier menschliche Vorstellungen und Gottes Gedanken aufeinander, und die Themen Selbstverleugnung, und Jesus sagt in diesen Texten, die ich jetzt übersprungen habe, auch unter anderem, dass wer der Erste unter den Jüngern sein will, soll der Letzte von allen sein und aller Diener sein. Auch das ist völlig verkehrt, wie wir Menschen uns das vorstellen. Wir Menschen sagen, der Leiter, der Erste, das ist der Mann, der gibt den Ton an. Und Jesus sagt, nein, es ist genau umgekehrt. So wollen wir gemeinsam den Text lesen. Aus Markus 10, Vers 1 weg. Und er brach von dort auf und kommt durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder sammeln sich die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer kamen herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen und ihn auf die Probe zu stellen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Anfang der Schöpfung her hat Gott sie männlich und weiblich gemacht. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 2, Vers 24. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und im Hause befragten ihn seine Jünger nochmals hierüber und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, so begeht sie Ehebruch. Amen. Das ist Gottes Wort. Die Frage der Pharisäer war offensichtlich eine heikle Frage, denn es heißt, sie haben ihn dadurch versucht, sie haben ihn dadurch auf die Probe gestellt. Und dieses Versuchen ist ja dasselbe Wort, was Jesus auch, was der Satan mit Jesus gemacht hat. Der Satan hat Jesus versucht, er wollte ihn sozusagen abbringen. Und so haben auch die Pharisäer Jesus versucht. Und die Frage ist, worin bestand denn die Brisanz dieser Frage? Zum ersten Mal war diese Frage eine Streitfrage in der damaligen Zeit. Es gab diverse Schulen, Rabbis, die unterschiedliche Meinungen gehabt hatten zu dieser Frage. Zum Beispiel sehen wir in der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium Kapitel 19, wo der Evangelist die Frage etwas detaillierter darstellt und dort heißt es, dass die Pharisäer fragen, ist es aus jeder beliebigen Ursache erlaubt, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt. Weil das war konkret eine Meinung, die es gab in der damaligen Zeit und da gab es theologische Diskussionen. Also es ist möglich, dass das der Hintergrund für diese Frage war und dass die Pharisäer sozusagen Jesus in diese Streitfragen rein verwickeln wollte. Ich würde jetzt sagen, so Krimskrams-Diskussionen, die Jesus sozusagen von seiner Hauptbotschaft wegleiten sollte. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist die, Johannes der Täufer ist über diese Frage in der Weise gestolpert, es wurde ihm zum Verhängnis. Johannes der Täufer hat dem damaligen Herrscher Herodes Antipas gesagt, der hat nämlich die Frau seines Bruders geheiratet, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden, weil deswegen ist er auch dann zu Tode gekommen. Vielleicht ist das auch ein Hintergrund für diese versuchende Frage der Pharisäer, dass sie Jesus sozusagen irgendwie dahin drängen wollen, dass er Stellung bezieht und dass sie ihn dann dem Herodes ausliefern können. Also es ist eine Möglichkeit, ich weiß es nicht wirklich ganz genau, aber die Gesinnung war absolut negativ. Es war eine Fangfrage, sie wollten ihm eine Falle stellen. Worauf Jesus in seiner Antwort hinaus will, und das ist wirklich das Zentrum der Botschaft, das Zentrum, was Jesus sagen will, dass Ehescheidung keinesfalls Gottes Absichten entspricht. Keinesfalls Gottes Absichten entspricht und dass es eine außerordentlich ernste Angelegenheit ist, dessen wir Menschen uns bewusst sein sollen. Ich möchte drei Gedanken mit uns betrachten in der Predigt, nämlich zuerst die Gedanken, also die Gedanken des Menschen und die Gedanken Gottes zum Thema Ehe. Dann zweitens der Mensch, ein geschaffenes Wesen. Jesus spricht von der Schöpfung des Menschen, das hat weitreichende Auswirkungen. Und zuletzt immer auch die Frage, was bedeutet das für uns? Schauen wir uns zuerst eben die Frage an, was sind die Gedanken des Menschen und was sind die Gedanken Gottes? Und wie gesagt, es prallen hier zwei Welten aufeinander, denn im damaligen Judentum, wie gesagt, war die Option der Ehescheidung und der Wiederheirat selbstverständlich. Das war völlig klar für jeden. Die Frage war nur, unter welchen Umständen ist das gestattet? Und das mag uns überraschen, wie liberal sozusagen diese Gesellschaft war, auch die jüdische Gesellschaft war. Also wir würden im heutigen Sinn liberal sagen. Auch in der römischen Kultur und in der hellenistischen Kultur war das völlig selbstverständlich, dass es so etwas gibt wie Ehescheidung und Wiederheirat. Und hier prallen jetzt die Gedanken Gottes wirklich radikal auf diese Gedanken der Menschen. Und die Pharisäer kommen eben zu ihm und sagen, du, wie schaut's aus mit diesem Thema? Und Jesus stellt eine Gegenfrage. Sehr, sehr gut. Können wir viel daraus lernen. Jesus sagt, wo steht das in der Bibel? Was hat Mose euch gesagt? Was hat Mose euch geboten? Das ist die Gegenfrage. Und ja, ich möchte jetzt vorausschicken, Jesus stellt die Frage deswegen, weil es ein solches Gebot nicht gibt. Und dahin will Jesus sie führen. Und worauf die Pharisäer Bezug nehmen, wenn sie sagen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben, das ist eine Bibelstelle aus dem 5. Buch Mose. Und die möchte ich jetzt ganz kurz mit euch ansehen, weil sie wirklich interessant ist. Ich habe es überschrieben mit das Gebot unter Anführungszeichen, das Gebot der Scheidung, worauf sich die Pharisäer beziehen. Dort heißt es, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, wenn sie sein Haus dann verlässt, hingeht und die Frau eines anderen Mannes wird, wenn auch der andere Mann sie nicht mehr liebt, ihr eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, oder wenn der andere Mann, der sie geheiratet hat, stirbt, dann darf sie ihr erster Mann, der sie fortgeschickt hat, nicht wieder heiraten, sodass sie wieder seine Frau würde, nachdem sie für ihn unberührbar geworden ist oder unrein. Das wäre dem Herrn ein Gräuel. Du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, nicht der Sünde verfallen lassen. Auf diesen Text beziehen sich die Pharisäer. Und wenn wir sehen, wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir, die Intention des Textes ist eine ganz andere. Wenn, dann. Das ist kein Gebot. Das ist die Darstellung einer ganz konkreten Situation, die Realität ist, die Realität war, und die Intention ist es, dass Jesus sagt, passt auf, Mose, ihr verunreinigt das Land mit dem, was ihr tut. Ein Gebot würde völlig anders lauten. Die 10 Gebote kennen wir. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten und, und. Das heißt, wenn es ein Gebot der Ehescheidung geben würde, dann müsste es lauten, irgendwo in den 5 Büchern Mose, du sollst deiner Frau im Falle einer Scheidung eine Scheidungsurkunde ausstellen. Steht aber nicht da. Sondern hier wird sozusagen ein Katastrophenfall geschildert. Und Mose sagt dem Volk, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollen. Jesus sagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Also Jesus sagt hier, spricht hier von einem Gebot, aber es ist völlig klar, dass es kein Gebot ist und dass seine ganze Botschaft das auch klar macht. Gott hat nirgends geboten die Ehescheidung, sondern Gott regelt den Katastrophenfall. So würde ich das beschreiben. Wir würden heute sagen, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Dass man also einer komplett verfahrenen Situation ein Ende setzt. Aber das ist nicht das, was Gottes Gedanken sind. Und Jesus sagt dann, aber vom Anfang der Schöpfung her hat Gott sie männlich und weiblich gemacht. Und da sehen wir jetzt, dass Jesus sie zurückführt zu den ursprünglichen Absichten Gottes. Und das ist etwas sehr Wichtiges für uns. Wenn wir selber in der Situation stehen, uns Dinge beurteilen zu müssen, wir müssen uns immer fragen, was ist die ursprüngliche Absicht Gottes? Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir unsere Gedanken, unsere Entscheidungen ableiten vom Katastrophenfall. Sondern wir müssen unsere Entscheidungen und unser Denken ableiten von den guten Absichten Gottes. Das muss unsere Orientierung sein. Und so komme ich bereits zum zweiten Punkt, nämlich der Mensch, ein geschaffenes Wesen mit weitreichenden Auswirkungen. Wie Jesus hier argumentiert, ist wirklich erstaunlich. Ich habe mich gefragt, warum beginnt Jesus mit diesem Gedanken? Er hat sie männlich und weiblich gemacht, denn das würde ja auch im Falle einer Scheidung und Wiederheirat auch der Fall sein, dass sie männlich und weiblich sind. Aber die Stoßrichtung Jesu ist, dass Gott etwas zusammengefügt hat. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Auf das zielt Jesus ab. Das heißt, seine ganze Argumentation geht in diese Richtung. Das heißt, dieses männlich und weiblich Sein zielt auf diesen Punkt ab, dass Gott zusammenfügt dadurch. Also der Mensch als geschaffenes Wesen. Und das erste Argument, was Jesus bringt, ist, der Mensch ist in Komplementarität, also in gegenseitiger Ergänzung, nämlich männlich und weiblich geschaffen worden. Das ist das erste Argument, was er bringt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Gott zusammenfügen kann. Übrigens ist es wirklich spannend zu sehen, dass man evolutionär das nicht erklären kann. Wie zwei Geschlechter entstehen, die so aufeinander abgestimmt sind, bis ins letzte Detail. Und das wissen wir, oder ich weiß es auch gut als ehemaliger Arzt, dass es ein Wunder ist, wenn Gott Nachwuchs schenkt. Was da alles funktionieren muss, und es gibt ja Ehepaare, die das Erleben, dass sie keine Kinder bekommen können, weil irgendein feines Zahnrädchen nicht funktioniert. Und so ist es evolutionär nicht erklärbar, wie es zwei Geschlechter gibt, die aufeinander abgestimmt sind. Und Gott betont auch, dass es eben in einer gegenseitigen Ergänzung ist, männlich und weiblich. Das ist ein Unterschied, zwei unterschiedliche Dinge, die zusammen eine Einheit ergeben. Und das ist deswegen auch wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo uns weisgemacht werden will, dass der Mensch, ob Mann oder Frau, völlig gleich ist. Man nennt das mit dem Wort Gender Mainstreaming. Mann und Frau völlig gleich, das kannst du dir aussuchen. Bist du weiblich geboren worden, dann kannst du dir später das Geschlecht umwandeln lassen. Kein Problem. Das ist ein vollkommener Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, weil ja die ganze Welt zunehmend das glaubt. Das ist furchtbar, aber es ist reiner Wahnsinn. Es ist wirklich schlichtweg völlig abartig bezüglich dessen, was Gott geschaffen hat, nämlich männlich und weiblich. Und Gott hat das bewusst so gemacht, dass Männer oder ein Mann und eine Frau sich gegenseitig brauchen. Da ist eine Abhängigkeit vorhanden. Es ist nicht, dass jeder frei ist und machen kann, was er will, sondern Mann und Frau brauchen sich gegenseitig. Es ist eine Ergänzung, es ist eine Abhängigkeit, einerseits, damit die Menschheit überhaupt weiter bestehen kann, aber nicht nur das, auch seelisch brauchen wir Männer das Weibliche gegenüber und Frauen das Männliche gegenüber. Wir brauchen es. Auch ich habe das lernen müssen. im Laufe von über 3 Jahrzehnten Ehe mit als Vater von 3 Töchtern. Also ihr merkt, ich bin durch eine harte Schule gegangen, oder meine Frau sagt immer, ich musste durch diese Schule gehen, sonst hätte ich es nicht gelernt. Wie dem auch sei, es ist so. Es ist so, und wir sollen es dankbar aus Gottes Hand annehmen. Wir brauchen das Gegenüber. Nur dann sind wir komplett sozusagen. Also ich gehe jetzt nicht auf die Frage ein, der Single, also wenn jemand Single ist. Es ist ein eigenes Thema. Ich habe schon gesagt, es tut mir leid, dass ich das heute nicht, aber ich bringe es hundertprozentig irgendwann einmal, wie man mit dem Single-Sein umgehen kann und soll. Der zweite Punkt. Mann und Frau sind geschaffen mit einer starken gegenseitigen Anziehung. Es ist die Rede davon, dass diese beiden zusammenkleben. Der Mann haftet seiner Frau an, er klebt seiner Frau an. Und es ist eine unglaubliche Anziehungskraft, die zwischen Mann und Frau da ist. Und das ist letztlich ein Geheimnis. Es ist letztlich wirklich ein Geheimnis, wo diese Anziehungskraft herkommt. Und ich möchte einen Vers lesen aus den Sprüchen. Dort heißt es, 3 sind es, die mir zu wunderbar sind, und 4, die ich nicht verstehe. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einem Mädchen oder mit seiner jungen Frau. Es ist ein Rätsel. Es gibt viele Theorien in der Biologie und in der Medizin über diese unglaubliche Anziehungskraft zwischen Mann und Frau. Aber letztlich ist es ein Geheimnis und es bleibt ein Geheimnis. Es ist von Gott in die Schöpfung hineingelegt worden. Und Mann und Frau sind geschaffen zu einer Einheit. Wir haben gelesen im Text, und die 2 werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr 2, sagt Jesus, sondern ein Fleisch. Und das ist eine sehr interessante Formulierung, weil er sagt, 2 Personen werden zu einem Fleisch, zu einem Körper, zu einer Einheit. Und Gott fügt das so zusammen. Also wir sehen, alles, was bisher gesagt wurde, sind die Voraussetzungen, dass Gott zusammenfügt. Und die Frage ist, wie fügt Gott zusammen? Also einerseits einmal durch die Voraussetzungen, aber auch dadurch, dass, und das ist jetzt psychologisch erwiesen, die erste sexuelle Begegnung, die ein Mensch hat, etwas extrem Prägendes ist. Es prägt sich ein. Und das ist gut so. Das hat Gott so geschaffen. Dass die Bindung zwischen Mann und Frau auch durch die sexuelle Begegnung gestärkt wird. Und jetzt ist es sehr, sehr schade, wenn Menschen ihre ersten sexuellen Begegnungen nicht in der Ehe machen. Das ist sehr schade, weil Gott uns das geschenkt hat, damit wir in unserer Bindung zueinander zunehmen. Das ist was Schönes und etwas Gutes. Diese Einheit zwischen Mann und Frau, das Zusammenkleben von Mann und Frau, das kann man ja, das habt ihr sicher schon mal gesehen, 2 Blätter, die man zusammenklebt, die sind jetzt zusammengeklebt und wenn man die trennt, dann geht etwas kaputt. Und das ist Realität. Es geht etwas kaputt, wenn Gott etwas zusammenfügt und wenn das, was zusammengefügt wird, auseinandergerissen wird, dann geht etwas kaputt. Und wir sprechen dann vielfach vom Unterbewussten oder Unbewussten, ist egal jetzt, wie man das bezeichnet, aber vielfach geht die Bereitschaft kaputt, sich neuerlich einem Gegenüber voll auszuliefern. Und das ist ja gerade das Geheimnis der Ehe. Sich voll ausliefern, ohne Rückhalt. Und jetzt kann es passieren, wenn eben da etwas in unserer Psyche, in unserer Seele kaputt gemacht wird, dass man nicht mehr bereit ist, als Mann oder als Frau, vor allem Frauen stärker, nicht mehr bereit ist, sich voll einem Mann auszuliefern. Und ich habe das wiederholt in unserem Bekanntenkreis erlebt, dass junge Frauen, also eigentlich Mädchen, die mit 15, 16 bereits fixe Beziehungen hatten, sexuelle Beziehungen hatten, regelmäßig und fixe Beziehungen hatten, und sehr häufig gehen diese frühen Beziehungen wieder auseinander, leider, das ist ja auch ein Fakt, dass diese jungen Frauen da mit 20 Jahren dastehen, mit 21, 22, und nicht mehr fähig sind, sich neuerlich einem Mann voll auszuliefern. Hey, das ist tragisch. Das ist tragisch. Das wünsche ich keiner jungen Frau. Und statt die Bedeutung der Bindung durch die Biologie zuzulassen, führt sie zu einem Urmisstrauen, die dann auch in einer zukünftigen, eventuell zukünftigen Beziehung einfach zwischen den Leuten steht. Und das ist schade. Das ist einfach nur schade. Also, der Mensch als ein geschaffenes Wesen. Gottes Absichten sind die gegenseitige Ergänzung, die Verbindung zu einer Einheit. Gott hat uns so angelegt, und das musst du einem jungen Menschen nicht eintrichtern. Das musst du einem jungen Menschen nicht sagen und immer wieder neu ermahnen. Du, pass auf, du bist aber dafür geschaffen, dass du dann einen Mann oder eine Frau einmal bekommst und dann eine lebenslange Partnerschaft hast. Es gibt Umfragen unter Jugendlichen, ich habe die jetzt nicht mehr gefunden, weiß ja nicht mehr, wie viel Prozent, ob 70 oder 73, aber die Mehrheit, die überragende Mehrheit der jungen Menschen sehnt sich nach einer festen Bindung, festen Beziehung ein Leben lang. Die Mehrheit der Jugendlichen sehnt sich nach dieser treuen, stabilen, dauerhaften Partnerschaft, obwohl wir in einer Welt leben, die alles zulässt. Die Sehnsucht ist da. Gott hat sie in unser Herz gelegt. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite die Realität einer gefallenen Schöpfung. Auch die Jünger haben in dieser gefallenen Schöpfung gelebt. Für sie war es selbstverständlich, dass Ehescheidung eine mögliche Option ist. Die Frage ist nur, wann und wie, also unter welchen Umständen und wie soll das vonstatten gehen. Und auch wir erleben in unserer Umwelt, in unserem Bekanntenkreis, in unseren Familien, erleben wir, dass das, was Gott zur schönsten Sache dieser Erde gemacht hat, Anlass wird für Streit, Trennung, Ehebruch, zerstörte Familien, verstörte Kinder, die unter diesen Trennungen leiden, Hurerei und Prostitution, inklusive Menschenhandel, das muss man wirklich heutzutage dazu sagen, dass Hurerei und Prostitution und auch Pornografie einer der wichtigsten Gründe für Menschenhandel heutzutage ist. Das muss man wirklich sagen. Es ist eine Schande, dass unsere Gesellschaft da wegschaut, aber das ist so. All diese Dinge, die so negativ sind, die kennen wir. Und da prahlt eben diese Realität dieser gefallenen Schöpfung, und es ist eine gefallene Schöpfung, weil wir vielleicht nur ganz kurz, die erste Erwähnung, die Jesus macht, ist aus 1. Buch Mose Kapitel 1 und die zweite Erwähnung ist aus Kapitel 2. Und der Sündenfall kommt in Kapitel 3 von 1. Buch Mose. Das heißt, hier haben wir den Idealzustand, die Absichten Gottes in einer vollkommenen Schöpfung und dann Kapitel 3 im 1. Buch Mose, der Sündenfall des Menschen und die totale Perversion des menschlichen Geschlechts. Und das muss man wirklich betonen. Die ganze Welt wäre nicht erklärbar ohne den Sündenfall. Völlig unverständlich. Das, was Jesus hier sagt, könnte man sagen, ja, das ist ja ein Idealist. Der ist ja völlig unrealistisch, der Jesus. Jesus sagt, ich bin nicht unrealistisch, ich kenne die Herzenshärtigkeit des Menschen, aber ich möchte euch einmal zeigen, worum es eigentlich in der Schöpfung geht. Und uns Menschen ist das nicht mehr bekannt. Wir sind umgeben von Dreck, von Sünde, von Schmutz. Und wir glauben, das ist die Norm. Es ist aber nicht die Norm. Wir haben gestern auf der Autofahrt ein Hörspiel gehört von einer Frau, die also eine Biografie geschrieben hat als Roman. Und es war wirklich sehr interessant. Es war um 1900 noch irgendwas herum. Und sie beschreibt ihr Leben und ihre Ehe. Die totale Katastrophe. Der Ort von sexueller Gewalt in ihrer Ehe. Ja, das ist Realität. Es tut einem das Herz weh, wenn man das hören muss, wie eine Frau hier über Jahrzehnte leidet. Das ist die Realität, in der wir stehen. Und diese Realität, die haben ja auch die Jünger. Denn nachdem Jesus das gesagt hat, gibt es wiederum eine Detailbelehrung zwischen Jesus und den Jüngern. Und die Jünger sagen so quasi, du, also Jesus, ist das wirklich so? Wie meinst du das mit diesen Aussagen da? Und Jesus ist knallhart, er sagt schon, ja, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, so begeht sie Ehebruch. Und in der Parallelstelle in Matthäus 19 heißt es, sagen die Jünger dann, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten, sagen die Jünger, fromme Juden sozusagen. Und ich kann sie verstehen, denn Ehe und Familie sind im Leben eines Menschen tatsächlich die größten Herausforderungen, die es gibt. Es gibt keine größere Herausforderung, als eine gelingende Ehe zu leben und ein gelingendes Familienleben zu haben. Gibt's nicht. Das ist das Schwierigste im Leben. Und das möchte ich auch wirklich als Zeugnis sagen. Zur Ehre des Herrn. Dass es Gottes Gnade ist, dass meine Frau und ich nach 34 Jahren nicht nur irgendwie zusammen sind, weil das gab es ja in der Generation unserer Großeltern auch, dass die Leute zusammengeblieben sind. Also man kann schon irgendwie zusammenbleiben. Aber nein, Gott in seiner Gnade schenkt es, dass wir in unseren Ehen, sogar in unserer Beziehung wachsen können. Und das empfinde ich als Wunder. Das ist ein Wunder, wo wir sehen, dass das, was Jesus sagt, nicht eine abgehobene Idealisten-Slogan ist, sondern das ist Realität eines Lebens mit Gott. Und da möchte ich uns Hoffnung geben, weil viele Menschen keine Hoffnung mehr haben. Und ich selber habe als junger Mensch keine Hoffnung gehabt. Für mich waren dann christliche Ehen waren für mich ein Hoffnungsschimmer, weil ich gesehen habe, es geht. Es ist wirklich möglich. Und das ist die Gnade Gottes. Und darum möchte ich das zur Ehre Gottes sagen, weil das ist nicht mein Verdienst, auch nicht der Verdienst meiner Frau. Sondern das ist das Wirken Gottes in uns und auch das Wirken der Gemeinde. Dass man erlebt, dass auch andere diesen Weg gehen und dass man sich gegenseitig in diesem Weg unterstützen kann. Ja, und für mich war es interessant, dass ich heute zu diesem Text predige, weil wir haben heute den Hochzeitstag, das Hochzeitsjubiläum, genau. Das ist sehr schön, ja. Und wie gesagt, dem Herrn sei die Ehre dafür. Kommen wir zum dritten Punkt, Lektionen für uns heute. Und das ist hart. Das ist nicht einfach. Das möchte ich sagen. Wir sind Kinder unserer Zeit, wie auch die Jünger Kinder ihrer Zeit waren. Die Welt um uns herum, wie die Welt diese Themen lebt, dringt in die Gemeinde ein. Das ist so. Die Scheidungsraten unter Christen nehmen dramatisch zu. Und ich spreche jetzt von bekennenden Christen. Ich kann mich erinnern, als wir als junge Christen den ersten Scheidungsfall erlebt haben in unserem Bekanntenkreis. Das war so ein Schock. Das war für uns unvorstellbar. Und seither mussten wir uns aber daran gewöhnen, dass das leider immer regelmäßiger wird. Damit verbunden ein unglaubliches menschliches Elend, sowohl bei den Paaren als auch bei den Kindern, was man als maximalen Stress, als maximale Stresssituation bezeichnen muss. Mit dieser Thematik der zunehmenden Scheidungen, aber auch die Frage der Wiederheirat. Ein riesiges Thema. Ganz ein schwieriges Thema. Seelsorgerlich ganz schwierig. Mit dem müssen wir uns beschäftigen und auseinandersetzen. Andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen als Christen, Sex vor der Ehe. Das wird in vielen Kreisen heute nicht mal mehr diskutiert, es wird einfach hingenommen. Und ich muss sagen, es ist schade, es ist furchtbar. Es werden fundamentale Prinzipien der Ehe auf den Kopf gestellt. Oder das Thema Konkubinat, dass man als Paar unverheiratet zusammenlebt. Das wird vielfach einfach hingenommen. Da gibt es niemanden mehr in der Gemeinde, der sagt, was macht ihr da? Warum macht ihr das? Das traut man sich fast nicht mehr, weil man Angst hat, Unfrieden in der Gemeinde auszulösen. Aber ich muss einfach die Gegenfrage stellen, gibt es denn keine Lösungen? Muss man das einfach hinnehmen? Es gibt doch Lösungen, dass man nicht im Konkubinat leben muss, sondern dass man heiraten kann. Das ist nicht so schwer. Und wenn jemand glaubt, wenn eine Frau glaubt, sie kann ihren Mann nur halten, indem sie im Konkubinat mit ihm lebt, dann muss ich sagen, du tust mir leid. Dann ist er nicht der Mann fürs Leben. Und das sind aber Dinge, die müssen wir diskutieren, über die müssen wir sprechen. Da braucht es das Gespräch, weil unsere Jungen sind Kinder ihrer Zeit. Alle machen es so. Warum soll ich es nicht so machen? Wir müssen ihnen ja Gründe geben. Und wir müssen ins Gespräch kommen mit ihnen. Wir waren gestern eben in Basel an einer Feier, wo ein Pärchen, das vor 10 Jahren geheiratet hat und wo ich die Trauung vornehmen durfte, die haben so eine Feier gemacht, 10 Jahre verheiratet, 15 Jahre zusammen, 30 Jahre Geburtstag, sie ist 30 Jahre alt geworden. Und sie sind gläubig geworden, wo sie als Paar zusammengelebt haben, bereits, unverheiratet. Und niemand, sie sind zum Glauben gekommen und niemand hat es gewagt, ihnen das zu sagen. Ich habe es gar nicht gecheckt, ich habe geglaubt, die sind verheiratet. Und irgendwie kam das raus, ja, sozusagen. Und dann haben wir sie darauf aufmerksam gemacht und die sind aus allen Wolken gefallen und gesagt, warum hat uns das niemand gesagt? Wir wollen ja Jesus nachfolgen. Also ich kann nur ermutigen, dass wir aufeinander zugehen und diese Dinge offen miteinander besprechen. Und jetzt ein paar Worte zu einem weiteren Thema, das mich wirklich betrübt. Und das ist das Thema der gelebten und bekennenden Homosexualität. Man darf das gar nicht mehr in den Mund nehmen. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich damit strafbar mache. Das ist ja durchaus möglich. Vielleicht möchte ich nur zu meiner Verteidigung sagen, ich möchte niemanden diskriminieren, mir geht es um die Sache. Aber ich finde es dramatisch, dass gelebte und bekennende Homosexualität auch in kirchlichen und evangelikalen Kreisen zunehmend akzeptiert wird. Vor nicht allzu langer Zeit war ich Zeuge einer entsprechenden Diskussion unter Kirchenleitern. Kirchenleitern haben allen Ernstes darüber diskutiert, wie wir ob wir das nicht irgendwie akzeptieren können in unseren Gemeinden als sozusagen als Fakt. Und den negativen Höhepunkt hat für mich Gottfried Locher dargestellt. Das ist der Präsident, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Evangelischen Kirche, der in medial stark laut gesagt hat, Homosexualität entspricht der Schöpfungsordnung Gottes. Ja, das ist ein Schock. Er hat das nicht begründet mit der Bibel oder irgendwas. Aber wenn ich da schaue, was Jesus sagt, von Anfang der Schöpfung her hat Gott sie männlich und weiblich gemacht mit der Intention, eine Einheit zu bilden. Und noch bevor sozusagen diese Ehe für alle zur Abstimmung kommen wird, hat bereits die evangelische Kirche ihre Position klargemacht. Ich finde das furchtbar, ich finde das dramatisch, wenn wir als Christen nicht mehr den Mut haben zu sagen, bei allem Respekt und bei aller Not von Menschen, die betroffen sind von dieser Problematik, aber wir können da nicht hergehen und sagen, das sei entspreche der Schöpfungsordnung Gottes. Und wer sich mit diesem Thema der Homosexualität beschäftigen möchte, dem empfehle ich dieses Buch. Ich habe es mit, ich kann es auslehnen, wenn jemand es will. Und das ist ein Buch geschrieben von einem homosexuell empfindenden Mann, der als Single lebt, und er beschreibt die Situation und Problematik aus seiner Perspektive, der Perspektive des Betroffenen. Und das ist einer der wenigen Bücher, die mich wirklich begeistert haben in der letzten Zeit. Weil er in diesem Buch mit den ganzen Mythen rund um das Thema Sexualität wirklich gründlich aufräumt. Wir werden heute tagtäglich belogen und betrogen, was es mit dieser Sexualität nicht alles auf sich habe. Und er spricht die Dinge an und sagt, nein, das stimmt nicht. Wir müssen zurück zur Wurzel. Und er als Betroffener, dem nehme ich das ab. Und wie er lebt, das ist wirklich vorbildlich. Und wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigen will, das ist ein Buch, das ich empfehlen kann. Ja, wir kommen jetzt zum Thema, zur letzten Frage. Jetzt habe ich diverse Punkte aufgelistet, die auch unter uns in den Gemeinden eine Rolle spielen. Wie gehen wir in der Gemeinde mit diesen Dingen um? Und ich muss sagen, in einer gewissen Weise bin ich frustriert, weil ich einfach sehe, dass der Zug in der Welt abgefahren ist. Das ist Wahnsinn. Das ist jetzt ein Artikel vom Donnerstag. Die klassische Familie wird zum Ausnahmefall. Zwei Pädagogen haben überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Das ist die FAZ. Schreiben darüber, wie diese Gender-Ideologie massiv in die Kindergärten, Kindertagesstätten und Kindergärten eindringt. Also ich kann nur jeden raten, der seine Kinder in Kindertagesstätten und Kindergärten gibt, schaut euch an, womit die Kinder dort konfrontiert werden. Vielleicht ist es in der Schweiz noch etwas besser als in Deutschland, das ist die deutsche Situation, aber ich kann nur dringend raten, das zu machen. Es ist schauderbar, wie bereits kleine Kinder indoktriniert werden. Also der Zug in der Gesellschaft ist für mich irgendwie abgefahren. Einen Tag später bekomme ich diese Meldung, der Marsch fürs Leben wird auf die Straße gestellt. Und zwar wollte ja dieses Komitee im Gate 27 in Winterthur, das ist also die Räumlichkeiten der FEG in Winterthur, keinen Marsch machen, sondern eine Veranstaltung machen. Und es kam zu derart massiven Androhungen von der linken Seite, und die Polizei hat dann massiv gewarnt, das Komitee, sodass aber letztlich dann die Vermieter gesagt haben, okay, wir geben euch die Räumlichkeit nicht. Und das finde ich dramatisch. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein harmloser Anlass. Wirklich harmlos, wo es darum geht, dass man die andere Seite der Problematik von Abtreibung aufzeigt. Ein Anlass für die ganze Familie. Und Linke, Extremisten machen so Druck, dass die Polizei sagt, ihr müsst das absagen, wir haben das nicht mehr im Griff. Das ist doch gestört. Jedes Fußballspiel haben sie im Griff, unter Anführungszeichen. Ja? Und so einen Anlass, sagt man, hätten sie nicht im Griff. Also, ich muss schon sagen, wir müssen achtsam sein als Christen. Wir dürfen nicht alles hinnehmen, weil die Richtung ist klar vorgegeben. Also ich bin auf der einen Seite wirklich frustriert. Auf der anderen Seite aber habe ich das Evangelium, die Heilige Schrift, was Jesus sagt. Und da möchte ich uns gemeinsam wieder ermutigen dazu, dass wir das ernst nehmen, dass wir in die Schrift schauen und dass wir uns bewusst sind, dass Gott es gut mit uns meint. In all diesen Diskussionen müssen wir sagen, pass auf, du verstehst es vielleicht jetzt nicht, aber Gott meint es gut. Gott will dein Leben nicht zerstören, sondern Gott will, dass dein Leben sich entfalten kann. Und wir dürfen diese Dinge nicht aufweichen oder anpassen, nur um dem Zeitgeist ein bisschen entgegenkommen zu können. Das wäre der völlig falsche Weg. Das ist einmal das Erste. Das Zweite, wir dürfen Ehekonflikte nicht tabuisieren. Das erlebe ich immer wieder unter Christen, so nach dem Motto, jetzt bin ich ja Christ, meine Ehe muss funktionieren, ich darf ja nicht sagen, dass es mir in unserer Ehe schlecht geht. Und genau das wäre das Falsche, denn die Gemeinde ist nicht eine Gemeinschaft von Vollkommenen und Superfrommen, das wäre nämlich dann Heuchelei, sondern die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Sündern, denen vergeben ist und die von Gott die Möglichkeit bekommen haben für ein neues Leben. Und genau so müssen wir in der Gemeinde mit Ehekonflikten umgehen und einander helfen. Und da möchte ich auch den jüngeren Ehepaaren wirklich sagen, geht's auf ältere Ehepaare zu. Denn das ist ein ganz biblisches Prinzip, dass man von Älteren und Reiferen lernt. Dann möchte ich auch uns ermutigen, dass wir positiv in die Ehe investieren. Also hier ein Beispiel eines sogenannten Ehepower Day 21. Ist ja egal, wie das heißt. Wichtig ist, dass es darum geht, dass man als Ehepaar ein Liebespaar bleibt und das entwickelt. Das ist am 23. Januar. Ich habe vorhin die Flyer aufgelegt, findet in Langenthal statt und ich empfehle euch, euch bald anzumelden. Es ist ein hohes Interesse an dieser Veranstaltung. Und ich sage, ja, ältere Ehepaare, jüngere Ehepaare, wer auch immer, das ist eine Gelegenheit, positiv in Ehe zu investieren. Und ganz wichtig finde ich auch eine gute und frühzeitige Ehevorbereitung. Es ist schauderbar, welche Vorstellungen von Ehe uns vermittelt wird. Ich sage immer, das ist die Gehirnwäsche der Filmindustrie. Ja. Man sieht einen Konflikt und dann sieht man ein romantisches Liebespaar und letztlich landen sie und enden sie im Schlafzimmer. Und das ist dann der krönende Abschluss. Das ist Götzendienst, zu glauben, dass das die Lösung der menschlichen Probleme ist. So wird uns das aber dargestellt. Und so werden junge Menschen Gehirn gewaschen. Und es ist extrem wichtig, wirklich frühzeitig, eine Ehevorbereitung zu machen, damit man das, was Gott sich unter Ehe vorstellt, in einem intimen Rahmen von vier Leuten, zwei Ehepaare miteinander besprechen kann. Und ich freue mich jetzt drauf, dass wir demnächst, Gabi und ich, das wieder auch machen dürfen. Wir bieten das an und ich finde das extrem wichtig und es ist jedes Mal sehr, sehr schön. Ich freue mich darauf. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, wir brauchen eine offene Auseinandersetzung mit diesen kritischen Themen, wo wir mit Mut und Beherztheit und mit Geduld und Barmherzigkeit aufeinander zugehen. So, ich komme zum Schluss. Ein gewaltiges Thema, ihr habt es gemerkt, ich konnte nur ein paar Dinge anreißen, das ginge endlos weiter. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben gesehen die Gedanken Gottes, wir haben gesehen die menschlichen Vorstellungen, die prallen aufeinander. Wir brauchen die Klarheit des Lichtes Gottes, um in diesen Themen klar zu sehen. Wir dürfen nicht im trüben Wasser, im Schlamm der menschlichen Katastrophen herumtümpeln, um uns Orientierung zu holen. Wir brauchen klares Licht. Und zuletzt möchte ich uns einen Bibelvers in Erinnerung rufen, an dem wir sehen können, warum Jesus das auch so wichtig ist, daran festzuhalten. Und zwar ist es ein Wort von Paulus, der über Mann und Frau und über die Ehe spricht. Und er sagt, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Genau dieselbe Stelle, die auch Jesus zitiert hat. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Es ist ein Geheimnis. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und das ist das Höchste und Edelste, womit man Ehe beschreiben kann. Ehe ist etwas Heiliges, weil sie die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk irgendwie widerspiegeln soll. Und natürlich in erster Linie, ja, primär unter uns. Und deswegen beharrt Jesus darauf, dass die Ehe ein unauflöslicher Bund ist, so wie auch die Beziehung, der Bund Gottes mit seinem Volk. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Großer Gott, wir danken dir, dass du uns erinnerst, wie es ursprünglich gedacht war. Wir müssen daran erinnert werden, weil wir wissen es nicht mehr. Wir sind verloren in dieser Welt, in dieser gefallenen Schöpfung. Und wir preisen dich und wir danken dir, dass du uns zu Beginn der Heiligen Schrift zeigst, wie es ursprünglich war und wie es sein soll. Wir freuen uns auf den Tag, wo es wieder so sein wird oder sogar besser sein wird, am Ende der ganzen Heilsgeschichte, wo wir sehen, wie Gott wieder mit seinem Volk vereint ist. Danke, dass wir jetzt als Gemeinde auf diesem Weg unterwegs sein dürfen. Und wir bitten um deine Gnade, dass wir durch deine Gnade in deiner Kraft, der Kraft des Heiligen Geistes, dieses Leben leben, sodass wir dem Ideal näher kommen. Darum bitten wir. Amen.